Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht in der Apostelgeschichte im 16. Kapitel. Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Apostel Paulus und die mit ihm unterwegs sind, erleben, wie der Heilige Geist sehr deutlich und sehr spürbar eingreift in die Missionsarbeit des Apostels und die Pläne ihrer Missionsreise ändert. Der Geist Gottes lenkt seine Boten und seine Prediger. Und das merken sie zunächst einmal daran, dass ihnen die Predigt in der Provinz Asien verwehrt wird. Also die sind in der heutigen Türkei unterwegs und haben da eigentlich noch missionarisch genug zu tun. Aber sie merken, es geht nicht. Die Reise nach Bithynien, das wäre der Landweg nach Byzanz und damit nach Europa, die lässt Gott ihnen nicht zu. Und auf die Weise gelangen sie nach Troas und da gibt es neue Weisung. Eine Erscheinung nachts. Das wird fast technisch beschrieben, was Paulus da erfährt. Er sieht einen Mann aus Mazedonien. Wenn wir das so hören, dann weckt es vielleicht eine romantische Vorstellung, wie der am anderen, am europäischen Ufer steht und ruft. Aber das geht so nicht an der Stelle. Da liegen wenigstens 100 Kilometer und mehrere große Inseln dazwischen, geografisch gesehen. Aber was hindern Entfernungen und Inseln, Gott seine Botschaft anzubringen? Die Erscheinung ist für Paulus völlig klar und sie macht gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Also nicht in der Provinz Asia, sondern jetzt auf dem europäischen Festland. Und sie machen sich auf den Weg und unternehmen die Seereise nach Philippi mit Zwischenstopp auf einer der Inseln. Das erzählt sich in der Apostelgeschichte erheblich schneller, als es getan ist. Wir springen in Gedanken mit dem Apostel und seinen Begleitern nach Philippi und stellen fest, auf europäischem Boden geht Mission ganz genauso vonstatten, wie es in Kleinasien war. Wir haben immer die Meinung, das müsse doch dem Kontext äußerst angepasst sein, wie wir versuchen, das Wort von Jesus Christus unter das Volk zu bringen. Wir meinen, man müsste erst mal Monate, wenn nicht jahrelang, heimisch werden an der Stelle, an der die Mission dann greifen soll. Paulus braucht ein paar Tage, dann ist er wieder genügend orientiert, um von Jesus Christus erzählen zu können. Er knüpft an die Versammlung der jüdischen Gemeinde am Sabbat. Paulus ist Jude von Herkunft. Das heißt, das ist eine Möglichkeit für ihn, am Sabbat-Gottesdienst teilzunehmen. Und es ist da anders geregelt als bei uns heute, wer auslegt und predigt. Paulus als jüdischer Mann hat das Recht, aufzustehen und zu lesen, wenn er will und kann. Und wenn er mag, darf er anschließend ein paar Worte sagen, zum besseren Verständnis hoffentlich dessen, was vorgelesen wird. Und die gottesdienstliche Gemeinde rechnet damit, dass da zwar gelegentlich jemand auch nicht so sinnvolle Beiträge leistet, dass sich das aber irgendwie rausmittelt und klärt im Lauf der weiteren Lehrgespräche während des Synagogengottesdienstes. Also es kann sein, dass dann danach noch einer aufsteht und etwas richtigstellen muss von dem, was als Verkündigung, was als Auslegung gesagt wurde. Wir arbeiten mit ganz guten Gründen in der christlichen Kirche mit vorbereiteten Predigten. Das hilft gelegentlich, den Gedanken vorher schon mal sortiert zu haben bei dem, was man sagen will. Und wir haben die Verantwortung für das, was gepredigt wird, von der Gemeinde, zumindest zum Teil, delegiert. Wenn natürlich unbiblischer Unfug über die Kanzel käme, dann wäre es die Pflicht der Gemeinde, aufzustehen und was zu unternehmen. Eine feste Burg ist unser Gott anzustimmen oder so, dann weiß der Prediger, was los ist. Paulus in der Versammlung der jüdischen Gemeinde am Sabbat. Philippi ist eine blühende römische Provinzstadt. Dem Judentum geht es anscheinend mäßig. Zum Beten trifft man sich am Flussufer. Und da hören Menschen dem Paulus zu. Besonders wird erwähnt eine Frau mit Namen Lydia, zugewandert nach Philippi, Purpurhändlerin, stammt aus Thyatira. Die Lydia hört, was Paulus sagt, und es geschieht geistlich etwas, was manchmal passiert, wenn jemand das apostolische Wort hört, nämlich der Herr tut ihr das Herz auf. Und so achtet sie besonders und hört in besonderer geistlicher Tiefe. Und dann gibt es einen ganz kleinen Sprung im Geschehen, als sie aber getauft war, und zwar mit ihrem Haus. Das heißt, zwischendurch hat der Herr die Lydia offensichtlich so geleitet, dass sie gesagt hat, das ist meins, was ich hier höre. Das wird mein weiterer Weg. Bei dieser Predigt will und muss ich bleiben für mein Dasein, für meine Existenz in Zeit und Ewigkeit. Was kann ich tun, um Christin zu werden? Die Antwort der Apostel, der Boten Gottes, können wir uns denken darauf. Es ist die Antwort, die sich speist aus dem Missionsbefehl Jesu. Nachdem sie gehört hat, nachdem der Herr ihr das Herz aufgetan hat, nachdem sie das angenommen hat als ihren weiteren Weg, als die Grundlage für ihr Leben. Da kommt als nächstes die Taufe. Die Lydia ist offensichtlich das, was man heute eine taffe Frau nennen würde. Sie steht dem Haus vor, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht ist sie Witwe und hat den Betrieb einfach fortgeführt. Vielleicht hat sie den Betrieb gegründet, wir wissen es nicht. Sie ist Händlerin. Das heißt, sie hat in erheblich ungewöhnlichem Maße für Frauen damals Außenkontakte. Und sie ist ganz erklärbar die Chefin ihrer Familie, ihres Hauses. Sie wird getauft mit ihrem Haus. Das heißt, das, was sie für sich als richtig und hilfreich fürs Leben erkannt hat, das teilt sie mit denen sie ihr ganzes Dasein teilt. Selbstverständlich und ohne irgendeinen Zweifel wenn die Lydia getauft wird, dann alle, die da zur Familie gehören, mit ihr. Das ist eine Entscheidung für die ganze Sippe. Manchmal gibt es Zweifel, ob ein neugeborenes Kind getauft werden solle. Manchmal gibt es Fragen, auch in christlichen Familien, dürfen wir das? Dass wir unserem Kind einfach vorgeben, worauf es sein Leben gründen soll. Ich meine, wir dürfen das. Ich meine, wir schulden unseren Kindern als christliche Eltern eine gewisse Fürsorge und Vorsorge für das, was ihr Leben tragen soll. Ich meine, nur wenn Kinder christlich aufwachsen dürfen, nehmen die Eltern die Hilfen Gottes in Anspruch, die er anbietet. Haben die Eltern Trost und Zuversicht in der gewissen Zusage, dass unsere Kinder auch Gottes Kinder sind. Später mal selber entscheiden, das tun die Kinder sowieso. Das können wir gar nicht verhindern, wollen wir auch nicht verhindern. Das müssen wir ihnen überlassen. Aber entscheiden, auf welcher Grundlage? Ich habe bei unseren Kindern doch auch nicht gesagt, ob wir sie krankenversichern werden. Das lassen wir erst mal offen. Das ist doch eine starke Bevormundung beim Heranwachsen von jungen Leuten, dass die in derselben Krankenkasse sein müssen wie ihre Alten. Kann man doch nicht machen. Oder Staatsangehörigkeiten, die haben unsere Kinder einfach stillschweigend geerbt von der vorigen Generation. Wenn wir andere Staatsangehörigkeiten hätten, als die wir haben, dann wären unsere Kinder jetzt vielleicht Polen oder Kongolesen oder was weiß ich. Könnte alles sein. Wir geben zwangsläufig weiter ans ganze Haus, was uns prägt und was uns trägt. Und das tut die Lydia auch. Und die zu ihr gehören und sich zu ihr halten, die halten sich dann auch zum Herrn Jesus Christus und werden mit ihr Christen. Und die Lydia lädt konsequenterweise die entstehende Gemeinde in Philippi ein in ihr Haus. Immer unter freiem Himmel am Fluss ist ja auch nicht optimal. Sie öffnet ihre Haustür und lädt ein und sie macht deutlich, wunderbar, das muss man mit südhessischen Ohren lesen und hören, sie nötigt den Apostel und die bei ihm sind. Sie drängt darauf, dass sie wirklich Gastgeberin werden darf. Einladung der entstehenden Gemeinde in ihr Haus, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber Lydia sorgt dafür und sorgt damit auch für die anderen. Das Wirken des Heiligen Geistes, wenn man sich das jetzt überlegt, das ist gar nicht so besonders und auch gar nicht unerwartet. Er greift nicht in wesentlich neuer Weise in die christliche Mission ein, nur weil es jetzt ein anderer Kontinent wäre. Die Gewissheit des Rufs nach Mazedonien ist so gewiss wie der allgemeine Missionsbefehl. In alle Welt hat der Herr Christus die Apostel und uns gesandt. Also warum nicht auch nach Europa? Auch in der Beschreibung der ersten Bekehrung ist nichts ungewöhnlich. Der Geist Gottes wirkt mit dem Wort. Das sagen wir so dogmatisch bis heute. Davon gehen wir aus, dass Gottes Wort sich Gehör verschafft, dass es Frucht trägt, wie im Gleichnis über Erwarten und über die Kraft menschlicher Worte weit hinaus. Am Rande einige Einzelheiten aus unserem Predigtabschnitt. Ab hier wirkt die Apostelgeschichte wie ein Augenzeugenbericht. Und das geht bis in die Erzählform. In der Lesung für diesen Sonntag kommt plötzlich der Wechsel, wir suchten nach Mazedonien zu reisen und so weiter. Sollte der Verfasser Augenzeuge sein? Die Kirche hat das von früh an so angenommen. Lukas, der Begleiter der Apostel, gebildeter Grieche, Arzt, gottesfürchtiger, zugehörig zum Judentum zunächst und dann mit Paulus unterwegs als Bote des Evangeliums. Ab hier Augenzeugenbericht, vorher nach guter Erkenntnis und Erforschung der Quellen. Das erste namentlich bekannte neue Mitglied der Gemeinde in Philippi und damit in Europa ist eine Frau. Der Bericht wirkt nicht so, als ob sich irgendjemand damals darüber auch nur gewundert hätte. Paulus kriegt heute gelegentlich von Auslegern und anderen Menschen das Etikett des Frauenfeindes angebappt. Texte wie dieser hier zeigen, wie oberflächlich das ist. Das Evangelium gilt allen Menschen, unabhängig von der Herkunft, unabhängig vom kulturellen Hintergrund, unabhängig von Geschlecht und anderen Faktoren. Die erste Christin, die wir kennen in Europa, ist die Frau Lydia. Na und? So ist es eben. Gott erweist sich als mächtig. Und Gott erweist sich als stärker, als alle Vorurteile möglicherweise sein könnten. Die Lydia ist offensichtlich die Herrin in ihrem Haus. Sie wird getauft mit ihrem Hause. Sie lädt die Missionare ein und, Lukas schreibt, sie nötigte uns. Das kann man verstehen als sanfte Gewaltanwendung gegen die Natur oder gegen das Recht, gegen das Übliche. Dass eine Frau eine männliche Gesellschaft in ihr Haus einlädt, galt in manchen Kreisen als ungehörig. Die Lydia ist relativ neu mit den Aposteln vertraut, mit den Boten Jesu Christi. Sie weiß noch nicht, ob die dieses Vorurteil teilen oder nicht. Sie findet es raus. Es ist nicht die einzige Stelle, an der solche Fragen in den Weg treten. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Ein Afrikaner bittet um die Taufe. Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und bleibt da. Lukas berichtet nicht unmittelbar, ob diese Bitte Gehör findet, aber wir wissen's. Wir erfahren's aus dem Zusammenhang. Die Missionare nehmen natürlich die Einladung an. Jesus Christus hat keinen Bogen gemacht, um Menschen, deren Kontakt man ihm irgendwie hätte verübeln können. Er war nicht irgendwie zurückhaltend oder zimperlich. Und das ist ganz gut. Denn wenn der Herr keine derartigen Vorurteile pflegt und kultiviert, wenn die Apostel darunter nicht leiden, sondern offen sind für die, denen Gottes Geist das Herz auftut, dann ist das gut für uns. Denn mit uns hat sich der Herr Jesus auch eine ganz besondere Gesellschaft ausgesucht. Eine Gemeinde von lauter Sündern. Eine Gemeinde ausschließlich aus Menschen, die angewiesen sind auf die Botschaft des Evangeliums, auf den Zuspruch, dass wir frei sein sollen von Sünde und Schuld durch Jesus Christus, dass unser Heiland unser Leben zurechtbringen und erneuern will. Genau das, was Paulus auf seinen Missionsreisen erstmals in Europa verkündet hat, das brauchen wir Europäer noch heute. Und das werden wir brauchen, solange es Europa gibt. Und daraus kann man auch nicht austreten, sondern das gehört zu unserem menschlichen Erbe und zu den Verhältnissen unseres menschlichen Daseins. Wir brauchen den Heiland. Und deshalb ist es gut, dass die Boten damals den Ruf gehört haben, kommt herüber und helft uns. Woran erkennt man einen Mazedonier? Das wüsste ich gerne zum Schluss. Ich erfahr's aber nicht. Aber Paulus hat recht. Auf unserem Kontinent war die Hilfe wirklich nötig, lebensnotwendig für uns, die wir das Leben haben durch die Botschaft von Jesus Christus und durch den Glauben an ihn. Uns, denen der Heilige Geist die Herzen aufgetan hat, sodass wir leben können mit unserem Heiland, versöhnt mit dem himmlischen Vater. Wunderbar, wir könnten eigentlich heute eine große kollektive Geburtstagsfeier begründen mit diesem Text. Geburtstag der Kirche auf unserem Kontinent. Geburtstag dessen, was uns der Anfang eines ewigen Lebens in der Herrlichkeit unseres Gottes geworden ist. Geburtstag und fröhlicher Anfang und Erinnerung daran, dass Gott uns das Leben geschenkt hat. Am Anfang unserer irdischen Existenz hier und am Anfang unserer erneuerten geistlichen Existenz in Zeit und Ewigkeit. Durch Jesus Christus, unseren Herrn und unseren Heiland. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.